Jetzt muss ich das Ding hier los. So, alles klar. Also, so, das Thema, was wir in den letzten Wochen annehmen, ist weiterhin Liebe, und zwar dreimal Liebe. Wir sind immer noch bei Gott lieben. Und heute ist Pfingstsonntag. Wir machen nicht immer etwas, was nach dem Kalender, also Kirchenkalender orientiert ist, aber es hat sich heute angeboten, doch einfach uns auch noch ein bisschen darauf zurückzubesinnen, was ist denn der Anlass, warum ist Pfingsten ein Feiertag überhaupt? Stand halt eben in meiner Zeitung am Freitag, warum feiern wir überhaupt Pfingsten? So, weil viele das überhaupt nicht mehr wissen, nicht wahr? Und da war auch die richtige Erklärung drin, war ich schon mal erleichtert. Genau. Also wir erinnern uns daran heute, dass gleich nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Gott doch den Heiligen Geist erstmal zu den Aposteln geschickt hat und dann zur Gemeinde. Und das ist der Anfang vom neuen Bund und der Anfang von der Gemeinde, so wie wir sie heute kennen. Also man könnte auch so sagen, Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, also des Leibes. Und also deswegen wird der Titel heute sein, im Geist leben. Man hätte auch sagen können, im Glauben leben. Ich erkläre dann gleich, wie ich das meine. Das hat etwas mit Gott lieben zu tun, in dem Sinne, dass Jesus auch gesagt hat, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort oder wer meine Gebote hält, ist der, der mich liebt. Ja, und Gebote halten oder also das umsetzen, was er gesagt hat, das ist ein Teil der Liebe. Ja. Also man sieht es auch an den Kindern, wenn die Kinder uns Eltern lieben, dann hören sie auf uns und tun das, was wir sagen. Ja, das ist ein von den Ausdrucksweisen von Liebe, ja, so zu gehorchen. Und eine Sache auch, also die ich besonders merke als Elternteil, ist, dass mein Kind mir vertraut. Und es gibt Situationen, wo ich nicht, weder manchmal habe ich nicht die Zeit oder manchmal ist es einfach zu komplex, um einem Kind zu erklären, wieso, weshalb und allem drum und dran, man das so, wie du das Beste ist, das so zu tun, und ich brauche einfach, dass das Kind mir vertraut. Weil das eine andere Möglichkeit gibt es in der Situation nicht. Ja? Wenn sie Teenager werden, so kann man halt eben deutlich mehr in die Länge und die Breite und was weiß ich dann hereingehen, aber es gibt manchmal gibt es natürlich auch nicht den Platz dafür. Da muss man einfach sagen, vertraue einfach, so ist es. So. Und Gott braucht das von uns auch. Es gibt Sachen, die er uns erklärt und Sachen, die er uns nicht erklären kann, weil er Gott ist und wir Menschen. Und die, ich weiß nicht dann mal, ob wir es jemals die Erklärung bekommen werden, auch wenn wir im Himmel sind, aber da ist einfach Glauben dran. So, zum Heiligen Geist. Also den Heiligen Geist haben wir alle bei der Taufe bekommen. Das ist nachzulesen in Apostelgeschichte 2, 38. Ich schlage jetzt hier nicht auf. Und mein Punkt heute ist, dass mit dem Geist und mit der Schrift, also diese Kombination, hat Gott uns für seinen Dienst ausgestattet. Das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen und wieder mit einem praxisorientierten Ansatz, würde ich sagen. Also ganz konkret, ja? Nicht zu theoretisch. Erstmal ein paar Stellen zum Start mit Geist und Schrift. Ich habe die Bibelstellen auf Englisch hier. So, ich starte in 2. Korinther 1. 2. Korinther 1, Vers 21 und 22. So, da steht so ab Vers 21, Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Also wir sehen, dass der Heilige Geist auch so eine Art, also andere Übersetzungen sagen eine Anzahlung, also Unterpfand, also Anzahlung. Das ist also, wir sind noch nicht im Himmel, wir sind noch nicht verwandelt, so wirklich in der so gleich wie Jesus. Wir sind noch nicht in der sündenfreien Welt, aber als Anzahlung auf dieses Versprechen, ja, haben wir den Geist bekommen. Also wir sind gerettet auf Hoffnung. Wir wissen alle, gerettet sind wir erst, wenn wir den Lauf bis ans Ende schaffen. Das ist natürlich auch klar, aber wir sind auf Hoffnung und als Anzahlung haben wir schon den Geist bekommen. So, dann in Johannes 14, Vers 26. Johannes 14, 26. Da spricht Jesus über den Geist. Er spricht zu seinen Jüngern in der Nacht, bevor er gekreuzigt wird. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also wir sehen hier vom Heiligen Geist, also der ist ein Tröster, so nennt Jesus den, der Tröster. Ja? Und er wird lehren und uns an die Worte Jesus erinnern. Also das ist eine große Hilfe. Natürlich können wir die und sollen wir auch uns mit der Schrift beschäftigen und die Schrift lesen und ausstudieren. Aber wenn wir eine Schriftstelle brauchen, dann können wir auch auf den Geist zählen. Er wird uns diese Stelle präsent machen. Ja? So, und dann mit der Schrift, so zu der Schrift, 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. 2. Timotheus, Kapitel 3, 16 und 17. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. So, ich habe hier aus der Neue Genfer Übersetzung gelesen. Andere Übersetzungen sagen sogar, wir sind dafür völlig ausgerüstet. Ja? Also es fehlt nichts. So, durch die Schrift. Ja? So, in diesen Versen, die ich jetzt gelesen habe, also die drei Stellen, die wir dann gelesen haben, stehen sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht, aus meiner Sicht. Also die gute Nachricht zuerst, die Schrift ist sehr nützlich, haben wir gerade gelesen. Die hilft, Sünde und Wahrheit zu erkennen und gottgefällig zu leben. Ja, so. Und der Geist erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat und bringt uns diese Stellen wieder in Erinnerung. Er tröstet uns auch, wenn das schwer zu tragen ist. Und mit Schrift und Geist sind wir völlig ausgerüstet für jedes gute Werk. Das ist doch toll. Gott hat uns ausgerüstet. Ja, und er hat uns alles gegeben. Die schlechte Nachricht aus meiner Sicht ist, es gibt keine Entschuldigung. Weil wenn ich mich nicht bereit oder nicht fähig sehe oder fühle, eine bestimmte Situation zu meistern, es fühlt sich so an, ich kann das nicht, es ist mir zu viel. Oder wie soll das gehen, ich habe keine Hoffnung, was auch immer. Dann heißt das entweder, mein Gefühl täuscht mich, ja, das ist nur ein Gefühl, es entspricht nicht der Wahrheit. Oder wenn es mehr als ein Gefühl ist, dann heißt das, ich versuche es alleine zu schaffen. Ich nutze gar nicht diese Hilfe von der Schrift und von dem Geist. Dann bin ich nicht ausgerüstet, weil ich die Ausrüstung liegen lasse. Ja? Aber es ist selber schuld. Also das liegt nicht daran, dass Gott mir was zu schwer vorlegt, sondern es liegt daran, dass ich sage, nee, das brauche ich nicht. Und dann stelle ich plötzlich vor, oh, geht überhaupt gar nicht, so. Aber das ist meine Schuld. Und das ist aus meiner Sicht so. Ich sage mal, die schlechte Nachricht ist keine so schlechte Nachricht, aber das ist ein ganz klarer Hinweis. Und wenn sich das anders anfühlt oder anders aussieht, dann liegt es daran, dass ich nicht die Mittel nutze, die Gott mir zur Verfügung gestellt hat. So, nun die Frage, die ich mich mittlerweile öfters stellen muss, ist, glaube ich das, diese Stellen, die ich dann vorher gelesen habe, dass mit dem Geist und mit der Schrift, dass ich völlig ausgerüstet bin für was auch immer mir durch den Tag begegnet. Ja? Also glaube ich das jeden Tag, glaube ich das jede Stunde, glaube ich das jede Sekunde? Oder glaube ich eher meinen Verstand oder mein Gefühl? Boah, schaffe ich nicht. So. Und da, um das ein bisschen plastischer darzustellen, habe ich zwei Alltagssituationen rausgepickt mit einigen Stellen dazu und dem Glaubenskampf, der damit verbunden ist. Also Alltagssituationen, wobei ich die etwas allgemein darstelle, aber einfach um zu zeigen, so alt, ja, das ist ein Kampf, das kostet Arbeit, das kostet Disziplin, das kostet Energie, sich da an diesem Glauben festzuhalten. Ja. So, die erste Situation habe ich mit dem Übertitel gegeben, ungerechte Behandlung. So, und jeder erlebt das mal. Oft ist es ohne Vorwarnung, manchmal, wenn das natürlich im Streit ist, ist es mit Ansage, aber normalerweise kommt es ohne Vorwarnung mit einer Ungerechtigkeit konfrontiert. Ja? Bei der Arbeit hat dir der Kollege die Schuld an einer miesen Situation in den Schuh geschoben. Ja? Du kannst nichts dafür, aber du wirst zum Sündenbock gemacht. Oder in der Ehe, dein Partner wird dir etwas vor, obwohl du dein Bestes gegeben hast. Ja? Fühlt sich erstmal ungerecht an. Oder du erhältst, ich weiß nicht, eine überhöhte Rechnung für irgendwas, was du bestellt oder so, oder was auch immer. Das ist offensichtlich zu viel. Ja? Oder du hast ein Knöllchen bekommen für Falschparken, obwohl es war kein Schild zu sehen und jetzt ist ein Knöllchen da. Ja? So, das sind kleine, große Sachen, wie auch immer, ungerecht. Ja? So, und die Schrift sagt dazu, Römer 12, 21, eine Stelle, die mich zum einen sehr begeistert hat vor ein paar Tagen und gleichzeitig sehr herausgefordert. Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Lies sich toll an. Man denkt, ich weiß nicht, bei mir sofort an Star Wars und die Macht. Und man übergießt das Böse mit Gutem. Das quillt aus mir heraus. Und irgendwie, wow, super. Oder den Kinderfilm, ich weiß nicht, ob ihr die Eiskönigin gesehen habt, wo sie dann am Ende dann doch auch ihr Problem überwindet. Das ganze Eis schmilzt und alles blüht auf. Und also überwinden vom Guten, vom Bösen durch Gutes. Oder Herr der Ringe, wenn das Böse da ganz am Ende, wo der Ring endlich vernichtet wird und das Böse explodiert und alles fällt ineinander zusammen und es gibt nichts mehr. Dann nehmen wir sie, ja! So, genau. Nun, ein bisschen davor hat es Paulus etwas konkreter ausgedrückt. Römer 12, Vers 14. Und da steht, segnet, die euch verfolgen. Segnet und verflucht sie nicht. Auch das klingt erstmal gut. Es ist eindeutig ein Ausdruck von Güte, also keine Frage. Also, ich kann nicht sagen, das ist nicht gut, das ist gütig. Aber im Alltag, den Kollegen, der mich gerade zum Sündenbock gemacht hat, noch freundlich behandeln und sogar ihn segnen, ihm das Beste wünschen. Das geht über das, ja, ich schluck's mal runter hinaus, nicht wahr? Das ist überwinde das Böse, was Gutes. Also es ist nicht einfach, ich stecke das Böse ein und verstecke mich irgendwo in die Ecke. Nein, das muss aus mir herausquellen. Ne? Also wenn ich überwinden will. Ja. So. In dem Ehestreit, dem Partner nicht gleich eine seiner Schwächen vorzuwerfen, auch nicht schmollen, den Rückzug antreten, sondern liebevoll im Gespräch bleiben. So, bei den ungerechten Knöllchen oder Rechnungen einfach ohne Murren zahlen und noch dazu den Eintreiber segnen? Wie schwer ist das denn? Also ehrlich, es ist da, wo ich merke, klingt gut. Also es ist super von der Vorstellung, aber wenn ich das umsetzen muss, Also, jetzt, auch mit Hilfe der Schrift nicht leicht. Dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, ohne diesen Glauben und diese Überzeugung von der Schrift, wenn ich es ohne die Hilfe vom Heiligen Geist und von der Schrift versuche, unmöglich. Also, aus meiner Sicht, es mag Menschen geben, die das so schaffen, also ich gehöre nicht dazu. Also auch mit der Schrift fällt es mir schwer. Ja? Und es geht natürlich nur mit Üben. Also, wenn ich öfters in die gleiche Situation gerate, gut, also die überhöhte Rechnung, das wird wohl normalerweise nicht jede Woche vorkommen, hoffentlich bei der Arbeit auch nicht jede Woche, dass ich dann zum Sündenbock gemacht werde. Also der Streit mit dem Partner oder mit den Kindern, das kommt eher öfters vor, sage ich mal, ja, also zumindest öfters als einmal im Jahr. Und gut, dann kann ich natürlich die Schrift nach passenden Stellen durchforschen und dann die Stellen merken. Und dann darauf vertrauen, dass in der Situation, wenn ich ein bisschen innehalten, dass mich der Geist an diese Stellen erinnert oder vielleicht sogar eine andere passende eingibt, wenn das, was ich bisher ausstudiert habe, nicht passt. Also es ist möglich, der Geist ist da und hilft. Aber ein Stück vorbereiten soll ich mich auch. Also sonst bin ich einfach faul. So, das ist ein Teil, wo ich sehe, also das muss eingeübt werden, aber spontan, auch wenn das sich so toll anhört, spontan ist es nicht. So, dann zweiter Fallbeispiel, ich sag mal, ich habe da Überschrift hoffnungsloser Fall. Es gibt auch verschiedene Färbungen da in diesem Themenkomplex. Zum Beispiel, es gibt einige bei uns, die da diese Situation kennen. Du betest schon so lange dafür, dass dein leiblicher Bruder, Schwester, Vater, Mutter, Opa, Oma zu Gott findet. Vielleicht hast du es schon sogar geschafft, ein paar tiefe Gespräche zum Thema zu führen. Aber es geht so langsam voran. Große Abstände und dann Rückschläge, kann man dann doch nicht mehr drüber sprechen und dies und jenes. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie diese Person sich jemals Gott ganz widmen kann. Das, also, ich kenne es auf jeden Fall bei mir, manchmal, es sprengt meine Vorstellungskraft, mir vorzustellen, dass diese Person in meiner Verwandtschaft sich wirklich so voll für Gott begeistern kann und dass ich schließlich die Taufe erleben kann. Oder andere Ausprägung, es herrscht schlechte Stimmung bei der Arbeit. Oder die Nachbarschaftsbeziehungen sind katastrophal, könnte auch passieren. Es gibt nur Streit in der Nachbarschaft und man ist irgendwie, obwohl man sich will, mit eingefangen. Ja? So, oder du suchst schon ewig nach einem vernünftigen Job und du kommst von einer Befristung zur anderen hinein und dann wieder ein bisschen Arbeitslosigkeit und das dauert und dauert. So, wie soll das gehen, Gott? Ist die Frage dann. Wie soll das gehen? Was machst du? Siehst du nicht, wie es hier aussieht? Möchtest du mir nicht helfen? Also sind Fragen, die bei mir hochkommen, auf jeden Fall in so einem Fall. So, da habe ich auch noch ein paar Stellen dazu. Kolosser, Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Kolosser 3, 1 und 2. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Also der Punkt ist also, auf das Himmlische, auf Gott zu schauen und ihm zu glauben. Also ihm zu glauben, er hat Jesus geschickt und er hat Satan am Kreuz besiegt. Also wenn der Sieg möglich war, kann er eigentlich alles andere auch. Also das zu glauben und nicht auf das zu schauen, was um mich herum ist. Oft, muss ich sagen, ist das Sichtbare, das Offensichtliche, das Irdische so präsent. Manchmal ist es auch so beeindruckend. Also man kriegt richtig Angst oder man sagt, das ist so mächtig. Ja. So laut, da fällt es nicht leicht, sich auf etwas anderes zu konzentrieren, das auszublenden und zu sagen, ja, das mag sein, aber Gott ist noch größer oder noch mächtiger oder noch präsenter. Sieht aber, es ist schwer, das zu sehen, weil das andere so da ist. Und dann ist noch etwas anderes, Ich vermute, vor allem für Studierte, insbesondere für den Herrn und Frau Doktor, aber in Sprüche 3, Vers 5 bis 8. Sprüche 3, Vers 5 bis 8. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Der Punkt, der mich neulich richtig angesprochen hat, ist, dass verlass dich nicht auf deinen Verstand. Oder ein Vers später, dünke dich nicht weise zu sein. Und also ich muss sagen, ich bin jahrelang trainiert worden und ich habe selber jahrelang trainiert, in meinem Spezialgebiet, diese Kunststoffchemie und so, die Situation zu beobachten, zu analysieren und dann nach Lösungen zu suchen. Diese Suche nach Lösungen basiert auf meinem Wissen, was ich studiert habe, und auf das, was ich sehe, so, und auf meine Erfahrung. Ja? So, meine Erfahrung und mein Wissen. So. Es beruht alles auf dieser irdischen Welt, auf das, was ich sehe oder was ich messen kann, irgendwas, was man messen kann, Daten, irgendwelche Sachen, und auf das, was man vorhersehen kann oder man erwarten kann. Nach irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten ist zu erwarten, dass das und dies sich so verhält. Ja? So. Und diese Übung, mich immer auf das zu konzentrieren, was ich sehe, was ich messen kann, was ich analysieren kann, das färbt ganz schön auf das geistliche Leben ab. Also ohne, dass es mir wirklich bewusst ist. Und oft stehe ich dann vor einem geistlichen, hoffnungslosen Fall und dann fange ich an, mit den Armen zu fuchteln und irgendwie mal zu fragen, wie soll das gehen? Es gibt doch keinen Weg. So. Weil ich nur das als möglich betrachte, was mein Verstand aus der Analyse der Situation sagt. Und mein Verstand sagt, es gibt keine Lösung. Also gibt es keine. Weil ich auf meinen Verstand glaube. Und ich weigere mich, Gottes Wort anzunehmen und ihm zu glauben und zu sagen, hey Gott, mein Verstand versagt hier, aber ne, ich möchte dir glauben. Ich will dir glauben, du hast eine Lösung, die vermag ich nicht sehen, die werde ich vielleicht auch nicht verstehen, wie die funktioniert, aber sie wird funktionieren. Ja? So. Also ja, da brauche ich es sehr, mich nicht auf meinen Verstand zu verlassen und auch nicht mich so weise zu denken, ja, ich weiß schon Bescheid, ich sehe doch, das wird nichts. Also das ist dieses, dann bin ich irgendwie, ich meine, ich bin weise. Ich weiß es schon. Ja? Und da warnt die Schrift davor, nein, also, sondern den Herrn fürchten und ihn respektieren und glauben. Er ist weiser als ich. So. Und dann zu hoffen. Es ist natürlich immer so, es steht selten, wirst du eine Stelle finden in der Schrift, die ganz genau schreiben wird, wo Gott dir ganz genau in der Bibel sagt, und dein Bruder wird halt dem getauft werden. Ja? Oder deine Oma. Oder dein, ja? Das steht so nicht drin. Und das ist da, wo Hoffnung gebraucht wird. Zum Thema Hoffnung sagt uns Gott durch Paulus noch einiges. Und er gibt uns dazu noch einige Möglichkeiten, uns für das Leben im Glauben oder im Geist vorzubereiten. Römer 8, jetzt lesen wir noch zwei Stellen in Römer 8. Erstmal einen bisschen längeren Abschnitt, 23 bis 30. Also Römer 8, Verse 23 bis 30. Ich lese wieder aus, ich meine, das ist die neue Genfer. Genau. Römer 8, 23. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nur ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Also sehr viel in dieser Stelle, natürlich auf einen Bahn. Also wir gehen, Sie sehen, es geht um Hoffnung und hier macht Paulus diesen Punkt wirklich klar. Ja, Hoffnung ist etwas, was man noch nicht hat. Wenn es da ist, dann braucht es keine Hoffnung mehr. Das ist ja dann da. Ja, also Hoffnung ist immer etwas, was man noch nicht sieht und also in dem zwangsläufig dadurch auch etwas, wovon man nicht sicher sein kann. Man hofft einfach nur. Ja? Und wir haben aber Versprechen von Gott und also wir haben gute Gründe, so wirklich zu glauben, wir werden nicht enttäuscht werden. Aber es geht um Hoffnung und es geht aber auch, wie wir sehen, das ist in einem Abschnitt, es geht auch um Gebet. Es geht um Gebet. Und die Gebete, wenn ich da hier lese, müssen nicht Goethes Maßstab erfüllen. Also es ist, der Geist tritt für uns mit Bitten und Flehen ein. Und also es ist auch hier die Rede von Seufzen. Und das heißt also, auch wenn es nur Seufzen sind, reicht es Gott. Weil er weiß alles und es reicht dann halt eben ihm, um zu wissen, was wir wirklich erbeten wollen. Also wir sollen uns nicht daran hindern lassen, dass wir es vielleicht nicht in Gott in Worte fassen können. Also es ist mir neulich, muss ich sagen, ein paar Mal passiert, dass ich zu Gott gegangen bin und sagte, Gott, ich weiß da gar nicht eigentlich, was ich beten soll. Ich will einfach nur bei dir sein und irgendwie mich belastet was, ich kann es manchmal nicht einmal genau erklären und ich weiß erst gar nicht, was ich fragen soll dann irgendwie, aber ich habe schon mal, ich bin zu Gott gegangen und habe gefragt, so, ja, und jetzt vertraue ich, dass dein Geist mich so vertritt, dass du schon weißt, was ich brauche. Ja? Und dass es dann doch eine Kommunikation gewesen ist. Ist natürlich besser, wenn mir selber klar ist, was los ist, aber manchmal ist mir überhaupt nicht klar. So, und das ist trotzdem kein Hindernis. Das ist die gute Nachricht und auch da ist der Geist wirklich ein starker Helfer. So, und jetzt kommt dann in ein paar Verse später in Römer 8, Vers 35. Kommt halt eben für mich auch ein Punkt, der auch wieder kommt auf diesen, verlass dich nicht auf deinen Verstand oder schau nicht auf das Irdische, sondern schau auf das Ewige und überwinde das Böse mit Gutem. Das packt alles zusammen. So, in Römer 8, Vers 35 bis 39 steht, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, wegen Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung, und ich füge hier ein, eine ungerechte Situation, ein hoffnungsloser Fall, ein was auch immer mich irgendwie
ein
mal...
Ein Knöllchen,
ein was auch immer, einen verpassten Bus, worüber man sich manchmal so tierisch ärgert, ja, nichts, ja, so, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschickt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.
Amen.
Nach Gottes Plan sehen die Sachen manchmal ganz, also oft ganz anders aus. Also Gottes Siege sehen oft zunächst nicht nach Sieg aus. Ja? Wenn wir Jesus am Kreuz betrachten, vor der Auferstehung, ja, sieht es nach vernichtender Niederlage aus.
Ja, stimmt.
Er ist ausgeliefert, er ist machtlos, er hängt am Kreuz, wird verspottet, ist verraten worden von allen seinen Freunden, die sind alle weg, ja. Die Leute von seinem Volk, die ihn eigentlich so anbeten sollen, ja, die Hohepriester haben ihn zum Kreuz verurteilt. Ja. Der ist erschöpft, der ist schwach. Also aus den Augen dieser Welt ein Versager. Ja. Und doch war das der größte Sieg der Geschichte. Also so viel zu verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also wenn die Geschichte nicht zu Ende ist, ja, Gott führt das weiter fort. Aber dieser Zustand, da Jesus am Kreuz, sieht überhaupt nicht nach Sieg aus. Und wenn Jesus das da so betrachtet hätte, hätte er es nicht zu Ende geführt. Weil es hat keinen Zweck. Hoffnungsloser Fall. Wie soll das gehen? Es ging aber. Das war ein Sieg über Satan, das war ein Sieg über Sünde, ja sogar ein Sieg über den Tod. Sah aber erstmal so aus. Mit dem Heiligen Geist können wir, wenn wir es wollen und wenn wir es üben, die Sachen geistlich betrachten und nicht irdisch. Und ich schließe dann mit einer Stelle in 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Die neue Genfer Übersetzung sagt: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mit dem Heiligen Geist hat Gott uns einen mächtigen Tröster und einen wunderbaren Ratgeber gegeben. Gott hat uns keinen Geist der Ängstlichkeit gegeben, auch keinen Geist der Hoffnungslosigkeit, sage ich dazu, auch keinen Geist des Gefühls. Das ist nicht mein Gefühl, sagt mir aber. Nein, es ist auch kein Geist der Rache oder der Machtlosigkeit. Nein. Gott hat uns einen Geist, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Amen.
Amen.